der Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Young und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Herzlich willkommen und zwar zu einer Jubiläumsfolge, dem kleinsten Jubiläum, was man eigentlich feiern kann und feiern darf, ja. Nämlich unsere 10. Folge, Per.
Voll geil, ich freue mich, Jan.
Und es ist eine hervorragende Woche, denn Folge 10 hat bis zu dieser Woche, habe ich so gute Nachrichten für unseren Podcast bekommen, denn ich habe die allererste Fanpost bekommen von einem ehemaligen Mannschaftskameraden aus NRW. Der hat ein Foto von sich auf dem Sofa geschickt, wie er unseren Podcast hört und hat gesagt, das ist mega geil.
Hammer.
Und die zweite, wir sind sozusagen noch nicht international, aber Baden-Württemberg kann man sozusagen ja fast zum Ausland zählen.
Absolut.
Mein ehemaliger Mitbewohner, der ist unser erster Binge-Listener. Er hat sich sehr an uns gerieben und hat auch vieles mir bei WhatsApp hämisch und bösartig kommentiert, aber er hat irgendwann nachts um 1:30 mir geschrieben, habe jetzt Folge 8 durch oder Folge 9 durch. Also insofern, das kann man als Binge-Listening eigentlich durchgehen lassen.
Geil.
Und deswegen würde ich sagen, viel besser geht's ja gar nicht.
Dann geben wir ihm doch gleich noch viel mehr, an dem er sich reiben kann, finde ich. Denn wir haben ja gesagt, wenn wir schon ein Jubiläum schaffen, wir haben, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt, mal gucken, ob wir es überhaupt bis 10 hinbekommen. Wir haben es hinbekommen, wir kriegen es jetzt sogar wieder hin, in einem Raum zu sein, mit 2 Meter Abstand. Ja, heute, wir sagen Datum dazu in Corona-Zeiten, heute ist der 22. April, Mittwochabend. Und wir haben gesagt, Jubiläum muss gefeiert werden und deshalb hauen wir raus, heute entweder, oder nicht entweder, sondern auf der einen Seite unsere Besten, die wirklich besten Alben aller Zeiten, weil in dieser Zeit muss man einfach gute Musik haben. Wir brauchen Alternativen. Live-Musik fällt aus. Alle Festivals sind mittlerweile abgesagt. Hier passiert gar nichts mehr in Deutschland. Deshalb brauchen wir Live-Alternativen. Die werden wir heute mal aufzeigen und wir wollen dann eben auch Höralternativen bieten. Die besten Alben und da wir ja unsere fantastische Fuck-4-Abteilung auch befüllen wollen, werden wir heute uns auch nochmal so richtig aus dem Fenster lehnen, Jan.
Genau und vor allem in die Nesseln setzen. Da kommt dann keine Fanpost. Ich habe schon bei WhatsApp drüber gesprochen. Wir machen nämlich nachher, da wird es dann richtig haarig, die überschätztesten Meilensteine. Oh. Also Alben, die wirklich, ich sag mal, fast jeder kennt oder wahrscheinlich jeder in unserer Generation kennt.
Ja.
Und wo wir beide sagen, die sind tatsächlich überschätzt. Die sind nicht komplett schlecht, so ist es zumindest bei mir.
Nein, nein.
Aber für den Status, den sie genießen, den können sie tatsächlich meiner Meinung oder unserer Meinung nach nicht erfüllen. So habe ich zumindest ausgewählt. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich die eine oder anderen, der zu Hause sagt, was?
Ich denke auch, wir werden Hörer verlieren. Wir werden Hörer verlieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich kann schon mal ein kleines Teasing an dieser Stelle raushauen und sagen, eins von meinen für mich überschätztesten Alben aller Zeiten ist eins der 5 erfolgreichsten aller Zeiten. So viel mal dazu.
Ist aber nicht gleich damit anfangen?
Nee. Meinst du, wir fangen direkt mit den Fuck-4 mal an?
Mal alles auf den Kopf.
Na gut, alles klar. Dann fangen wir jetzt mal direkt mal mit den Fuck-4 an. Also die überschätztesten Alben. Also wenn ihr tatsächlich euch Live-Musik fehlt, das hört euch nicht an.
fang mal an. Du hast ja eins der Top 5 Alben aller Zeiten, was für dich völlig überschätzt ist, aber ein Meilenstein. Ich bin gespannt.
Es ist ein absoluter Meilenstein und es ist aktuell nur noch, in Anführungsstrichen, das dritterfolgreichste Album aller Zeiten, weil es von einem der Alben, die ich nachher empfehlen werde, überholt worden ist. Und es ist Pink Floyds Dark Side of the Moon. So, Shitstorm, go ahead jetzt, weil ich weiß genau, die ganzen Musikkonnoisseurs werden jetzt loslegen und sagen, was, dazu haben wir damals als Hippies 1973. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich kann es nicht hören. Ich finde es ganz furchtbar, dieses Money-Time ist alles immer dasselbe. Es ist alles diese psychedelische Mucke, die du nur geil finden kannst, wenn du, wie du früher auch, dir die Rübe breit gekifft hast. Ansonsten ist das für mich alles das gleiche Geleier und ich finde es ganz, ganz furchtbar. So.
Da werde ich dir nicht in die Parade grätschen, das sehe ich ähnlich, aber ich haue jetzt auch einen absoluten Meilenstein raus, der für mich völlig überschätzt ist, den ich natürlich früher auch gesuchtet habe, aber eben mit 13 oder 12. Das ist für mich Nirvana Nevermind. Für mich ein absolut überschätztes Album.
Eieiei, okay.
Also ich muss nochmal kurz ausholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Für mich muss ja ein überschätztes Album muss ja einen gewissen Status haben, damit es weit fallen kann. Ich habe mir jetzt keine Alben genommen, von denen ich sage, die finde ich grundsätzlich schon immer scheiße.
Nee, das bringt nichts.
Aber für mich ist tatsächlich, wenn ich so auf meine Lebensgeschichte zurückgucke, und wir haben ja auch Guilty Pleasure gehabt, Alben, die man gerne nochmal hört von früher und die man sich heute auch immer nochmal gerne anhört.
Ja.
Ich glaube, ich habe Nirvana Nevermind, seitdem ich 15 bin, außer Smells Like Teen Spirit, habe ich sonst nie wieder irgendwas, außer irgendwie im Rockhaus auf irgendeiner Party, gerne gehört.
Meine Schnappatmung wird immer schlimmer.
Ist schon.
Aber ich sag mal, also ich bin jetzt auch nicht weltgrößter Nirvana-Fan, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Aber das ist doch das Geburtsalbum einer ganzen Musikrichtung. Also dadurch wurde doch der Grunge quasi erst salonfähig gemacht.
Ja, und wo ist er jetzt?
Er wird immer noch am Leben gehalten durch Pearl Jam.
Ja.
Eddie Vedder ist der einzige von den 5 Göttervätern des Grunge, der noch am Leben ist. Okay, also
Also wie gesagt, es ist ja kein...
Aber warum ist es denn überschätzt? Es ist für mich doch mehr überhört, oder?
Nee, ich hab's ja nicht viel gehört. Für mich genießt es einen Status in der Rockgeschichte, den ich so von meinem individuellen Erleben, und ich muss auch sagen, in meinem Freundeskreis ganz viele Leute, die jetzt ähnlich reagieren, wenn die sich selber mal wirklich kritisch hinterfragen würden, mir keiner von denen sagen, dass die Nirvana Smells Like Teen Spirit, Nevermind, in den letzten 10 Jahren häufiger als 4-mal gehört haben, das Album.
Nein, glaube ich auch nicht.
Also das ist so ein Album, was in der Zeit komplett funktioniert hat und was deswegen auch ein Meilenstein war, aber das ist ja kein Album, was du irgendwie 30 Jahre später rausholst oder 20 Jahre und sagt, boah, ist das ein Album und ist das geil. Und das war ja für die Zeit super.
Okay.
Also wie so eine Jugendliebe.
Bin ich das eigentlich blass oder grün? Oder
das hat in der Zeit funktioniert, aber heute kann man sich nicht mehr treffen, weil man sich nichts mehr zu sagen hat. So ist das ein bisschen.
Okay. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt noch Hörer haben später. Gut, ich hau noch mal einen hinterher. Und zwar ist das für mich auch eine Geschichte, wo ich diese Mucke einfach nicht so mega abfeiere, wie es alle andere machen. Es geht auch musikalisch in eine ähnliche Richtung wie Dark Side of the Moon. Es ist alles zu mir so sehr psychedelisch und abgehoben. Das ist The Lamb Lies Down on Broadway von Genesis. So, also ist auch ein Album, was viele super hart abgefeiert haben. Ich persönlich habe nicht den ganz riesengroßen Zugang zu Genesis, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Und finde dieses Album an sich auch einfach nicht so geil.
Okay, ich muss ehrlich sagen, mit Genesis kenne ich mich zu wenig aus, um dich dafür jetzt zu hassen.
Jetzt siehst du, hast du mich 2-mal nicht umgegrätscht, das ist doch super. Ich habe dich einmal schon halb angegrätscht und setz jetzt schon mal in Richtung Kniehöhe an, wenn deine zweite Nummer kommt.
Ja, jetzt kommt nämlich was und da werde ich auch tatsächlich für gehasst und ich weiß auch nicht, warum das zwischen uns nicht funktioniert, aber ich muss sagen, Blood Sugar Sex and Magic von den Red Hot Chili Peppers ist für mich ähnlicher Effekt wie Nirvana Nevermind.
Und das kommt woher? Beste Geschichte, beide sind am selben Tag rausgekommen.
Das kann gut sein.
Blood Sugar Sex Magic und Nevermind sind haargenau am gleichen Tag rausgekommen. Deshalb hat 2 Jahre lang niemand dieses Album gehört, weil Nevermind alles kaputt geballert hat in diesem Jahr. Und der Manager von den Red Hot Chili Peppers ist immer noch völlig peinlich berührt, weil er das übersehen hat oder weil er es einfach nicht gecheckt hat, dass das ein Riesenalbum werden würde und man nicht am selben Tag rauskommen sollte, wie an dieses Album es getan hat.
Das ist tatsächlich taktisch ungeschickt. Ich finde aber auch... Für mich sind die Red Hot Chili Peppers grundsätzlich auch eine völlig überbewertete Band. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir ja leid, aber das ist ja das Schöne an Musik, da kann man sich ja wunderbar drüber streiten und an Kunst im weitesten Sinne.
Mhm.
Aber für mich ist Red Hot Chili Peppers, die haben diese paar Singles für mich. Ich habe die Alben auch früher irgendwie gehört, aber ich sag mal, um mit den Mädels, die das so als Rockmusik mit 15, 16, die sind voll cool, so um auf den Partys da mit shakern zu können. Aber wirklich, also und auch da, also die Leute, die zu Hause jetzt aus der Nase pusten und hier so eine Tüte holen dann beim Hyperventilieren, die beiden unserer Hörer, die sollen mir auch mal sagen, wie häufig sie wirklich heute Red Hot Chili Peppers mit gutem Gewissen hören.
Ja, aber da ist Under the Bridges da drauf.
Ja, genau. Das ist ein super Song.
Scar Tissue ist da auch drauf.
Ja. Nee, das ist Scar Tissue glaube ich nicht, oder? Ich weiß nicht. Nee, ich meine, das kam danach. Aber ist auch egal. Selbst das sind dann 2 von 20 Liedern, ne?
Nee, da sind noch mehr gute Lieder drauf. Ich weiß auch nicht alle aussichtig. Aber also wo ich
dir recht gebe, ist drauf.
Wo ich auch geil, wo ich dir aber recht gebe, ist, was ich nicht verstehe, wie diese ganzen Mädels, die damals, die du ansprichst, wo es hieß, oh, Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, wo ich denke, Anthony Kiedis, einer der hässlichsten Kackvögel, die ich je gesehen habe, wie zur Hölle hat der es geschafft, so viele geile Frauen abzuschlemmen?
Vor allem, wie zur Hölle kann Heidi Klum mir eigentlich mal ihren Männergeschmack erklären?
Das habe ich auch.
Das ist also quer. durch den Gemüsegarten.
Ja, das aber
versteht
so
auch kein Mensch,
nein,
oder?
Nein,
Anthony
nein.
Kiedis mit Schnauzbart und danach Flavio Briatore.
Ganz schlimm.
Also
Ennio Morricone hätte ich fast gesagt. Nee, hier dieser Vito Schnabel-Typ. Und jetzt dann der Kaulitz-Junge. Also das ist auch schon heftig. Muss ich auch sagen, aber hey, vielleicht muss man ihr dann zugutehalten, dass die Persönlichkeit.
Natürlich,
Ahnung,
natürlich, das wird sein.
Aber da, die ist
deswegen
auch bei
war sie auch neulich mit dem Müllmann aus LA zusammen, weil es nur um die Persönlichkeit geht.
Aber auch bei Anthony Kiedis, die Persönlichkeit ist da auch nicht so besonders ausgeprägt, möchte ich ganz vorsichtig sagen. Also, der ist mit dem Wolf als Haustier aufgewachsen, der Dude. Ja. Wusstest du, dass der seine Unschuld willst du wirklich wissen? Der hat seine Unschuld an seine Babysitterin verloren. Und weißt du, wer das war?
Nee.
Cher.
Oh.
Die ist irgendwann nackt in sein Bett gekrabbelt und haben die gebumst. Ja, nee, Anthony Kiedis, krasser Typ. Die Red Hot Chili Peppers, ich wiederhole mich da gerne, ich habe so viel unnützes Wissen im Schädel. Aber bei denen ist es auch so, müssen wir das mal machen, Mythen der Rockgeschichte. Da habe ich so viele schöne Stories. Der ist zusammen mit Flea, haben die das als Hobby gemacht, wenn die voll stoned waren, sind die von den Hoteldächern immer in die Pools gesprungen. Oh. Und er hat sich dabei einmal mal wirklich komplett das Rückgrat gebrochen. Also weil er einfach, und der ist dann, was er sonst auch in Hotels immer gemacht hat, der, wenn er komplett breit gekifft oder gesoffen war, ist er nackt losgelaufen, hat an fremde Türen geklopft und hat auch in so vielen Hotels hat der tatsächlich auch Verbot. Puh. So, also das war Touch Too Much. Wir haben es geschafft bis Folge 10. Jetzt haben wir keine Hörer mehr. Jan, das war sehr schön.
Ich will noch ein Album ins Rennen werfen.
Doch, oh, nein.
Ein Album,
nein.
Über das wir nochmal diskutieren müssen, weil ich da selber hin und her gerissen
nein.
bin.
Nein. Okay.
Metallica.
Oh, du machst mich fertig.
Das Black Album. Lass mich kurz meine Argumentation zu Ende denken. Ist ein mega Album.
Okay, danke.
Ist aber von den Metallica-Alben tatsächlich für mich. Zumindest, wenn man zurückrechnet, sind die Alben davor alle deutlich geiler. Und deswegen würde ich auch dieses Album, war bei mir in der engeren Auswahl, als eines der überschätztesten, nicht weil es scheiße ist, sondern weil es von den Metallica-Alben bis dahin für mich tatsächlich das Schwächste ist.
Es ist ja eine Grundsatzdiskussion, ne? Es ist ja so eine Art, auch ein bisschen eine Art Wandel in diesem Album von Metallica,
total.
Weil sie ein bisschen mehr mainstreamig genau. geworden sind. Dadurch aber eben auch einfach, muss man auf der anderen Seite sagen, den Metal salonfähig gemacht haben für viele andere Bands. Also das ist tatsächlich sehr, sehr diskutabel, das Black Album, wie man das dann sieht. Ne? Ob man sagt, hey, die haben damit dem Metal einen Gefallen getan, weil er den Einzug geschafft hat ins Radio. Oder sie sagen, naja, die haben ihre Wurzeln so ein bisschen verkauft. Also kann man in dem Fall, glaube ich, beides gelten lassen.
Genau, ich wäre auch nicht zu sagen, das ist schlecht, aber es ist für mich tatsächlich, wenn ich jetzt ein Metallica-Album mal durchhöre, ist es nie das. Oder es ist, mein Top-Album ist Justice for All, das davor. Das finde ich tatsächlich ist auch das Beste. Deswegen ist es für mich ein bisschen ein überschätzter Meilenstein, den ich total feiere eigentlich.
Okay. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Gut, dann lasst euch jetzt versuchen, ein bisschen...
friedlich. Bisschen jetzt wollen wir uns vertragen. Ein
bisschen Wiedergutmachung zu leisten. Und an dieser Stelle Alternativen aufzuzeigen, um wirklich das Live-Feeling, was momentan wirklich nicht läuft, abzufangen. Und da würde ich sagen, jetzt machen wir mal jeder seine drei besten Alben plus Bonusmaterial. So würde ich es mal nennen wollen an dieser Stelle. Und gerade habe ich angefangen, jetzt darfst du anfangen.
Die drei besten Alben, also ich muss sagen, bestes Album oder besten Alben sind für mich, wenn man sagt, Meilensteine und die überhaupt geschrieben wurden, natürlich Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 und 2.
Tatsächlich?
Der Output, die Kreativität, die Masse an Songs, die da auf einem Haufen im Prinzip rausgeschmissen oder veröffentlicht wurden und auch die Spielbreite, Bandbreite an musikalischer Variabilität ist phänomenal. Also von Balladen, von klassischen Rocksongs, von irgendwie rumexperimentiert, muss ich sagen, ist gar nicht so mein. Wir hatten ja am ersten
Ich wollte gerade sagen, du bist doch gar kein Gunner.
Nee, ich finde die super, aber ich bin nicht so der Überfan. Aber man muss einfach sagen, ich habe jetzt gerade neulich hatte ich irgendwie Zeit und habe mal beide durchlaufen lassen. Muss einfach sagen, das sind einfach bombastische Bretter, beide Alben. Und das auf dem Haufen irgendwie zu releasen, unfassbar. Also deswegen als Meilenstein und tatsächlich auch was, das ist so das Gegenteil bei mir von Nevermind, das habe ich früher gehört und ich höre es immer wieder gerne. Also immer in Abständen, nicht, dass das andauernd durchläuft, aber super. Also,
Jan, weißt du, dass ich dich liebe, ehrlich? Du gibst mir solche Vorlagen, das ist unfassbar, denn du darfst mal raten, hier kommt wieder Angeberwissen 5000, in welcher Woche Use Your Illusion 1 und 2 rausgekommen sind?
In der Woche vor Nein, oder nach?
Genau in der gleichen Woche.
Das gibt's ja nicht.
Wie Blood Sugar Sex Magik und Nevermind. Was für eine Woche! Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber nicht am selben Tag, sondern in dieser Woche. Blood Sugar Sex Magik.
Damals war es noch nicht so, dass
und, das Nee, nee. Okay. Und Nevermind an einem Tag und an einem anderen Tag Use Your Illusion 1 und 2. Wenn du da Rockfan gewesen wirst, Alter, du musst da die ganze Zeit gelegen haben und gedacht haben, what is happening,
ey? Ja, aber das hast du wahrscheinlich in dem Moment ja gar nicht so gerafft.
Nee, aber im Nachhinein der Wahnsinn. Ja, alle in einer Woche.
Ja.
Unfassbar. Und geil auch, ich habe auch ein Guns N' Roses Album, allerdings das andere große in dem Fall, Appetite for Destruction, einfach weil ich finde, also das ist bis heute das erfolgreichste Debütalbum einer Band überhaupt. Es gibt kein anderes Debütalbum, was sich so oft verkauft hat, nämlich über 30 Millionen Mal, wie Appetite for Destruction. Und auch da finde ich, ey, ganz ehrlich, das war das erste Album, was die hatten. Und da war Welcome to the Jungle drauf, da war Paradise City drauf, da waren Sachen drauf wie Night Train, was ich besonders geil finde. Damit haben sie ja jahrelang eröffnet. Mega, Out to Get Me, It's So Easy, Mr. Brownstone und Sweet Child O' Mine. Also allein Welcome to the Jungle, Paradise City und Sweet Child O' Mine auf einem Album, das sind einfach drei absolute Brecher.
Das ist auch so ein absolut wildes Beasties-Album, ne?
Ja.
Also so, du hast immer das Gefühl, jeder Musiker will eigentlich irgendwie eine andere Richtung, aber trotzdem zähmen sie sich so zu so einem Haufen wie so ein wildes Raubtier
aber
an so einer
Leine.
Aber
so sind
Leine,
die ja auch.
Ja, aber das ist tatsächlich auch. Also ich hatte auf meiner Shortlist, hatte ich auch zuerst das aufgeschrieben, aber für mich hat dann eben Use Your Illusion einfach durch die Masse und diese krassere Bandbreite mit 40 Songs, wobei es natürlich auch ein bisschen Trick ist, bei einem, also es sind natürlich zwei Alben, aber trotzdem ist es.
Und nicht päpstlicher sein als der Papst.
Eben, das lässt mir durchgehen. Ne?
Also, wir halten mal fest: Guns N' Roses am Anfang waren auf jeden Fall richtig fett drauf. So, du bist wieder dran.
Oh ja, es ist natürlich echt schwer. Ich habe jetzt nochmal was aus der anderen Richtung, was ich als eins der geilsten Alben überhaupt und Meilensteine sehe, ist Queens of the Stone Age Songs for the Deaf.
Krass.
Ja. Das ist tatsächlich, weil diese Stoner-Rock-Geschichte finde ich ja mega geil und das ist ein Album, wo ja auch Dave Grohl an den Drums war. Da hat Nick Olivieri noch gesungen und auch da ist einfach die Bandbreite von irgendwie ruhigeren Sachen, experimentellen Sachen, aber auch Sachen voll auf die Fresse für mich von dieser Band und den Bands aus dieser Musikrichtung am besten auf den Punkt gebracht. Also wenn man so diese Stoner-Rock-Ecke geht und denkt, dann kennt das eh jeder, aber das ist für mich so das, wo ich sage, wenn ich jemanden diese Musikrichtung näher bringen sollte, würde ich ihm wahrscheinlich sagen, hör in das Album rein.
Und wir hatten das schon mal in einer der ersten Folgen. Jan besitzt ein Tanga von Queens of the Stone Age, oder wie war das noch?
Meine ehemalige Freundin.
Ach so, nicht aber ich. Du hast ihn behalten bei der Trennung. Ich hätte es getan an deiner Stelle. Okay, ich gehe wieder in eine ganz andere Richtung und muss tatsächlich auch an dieser Stelle mal zugeben, ich bin da nicht besonders kreativ gewesen, sondern das sind wirklich Alben, die ich persönlich abfeiere musikalisch und die aber auch wirklich erfolgreich sind, auch in den Verkaufszahlen. Du als AC/DC-Fan, wir können das ja ruhig sagen, ich habe dich im Vorfeld gefragt, ob du es mir lässt. Back in Black ist einfach ein Wahnsinnsalbum. Wenn wir jetzt nochmal an die erfolgreichsten Alben gehen, wo wir bei Dark Side of the Moon vorhin waren. Back in Black ist das, was jetzt vorbeigezogen ist an Dark Side of the Moon. Das zweiterfolgreichste Album aller Zeiten. Hinter welchem?
Thriller.
Richtig, sehr gut. Hinter Thriller von Michael Jackson. Aber Back in Black eben 1980, da hat eigentlich niemand mit gerechnet, dass das kommt. Bon Scott war in demselben Jahr, er ist verstorben als Frontmann. Dann haben sie einen eigenen Roadie hinterhergeholt als Sänger, den Bon Scott damals noch empfohlen hat. Er hat schon mit seinem Tod gerechnet, gesagt, wenn ich irgendwann mal vom Bord gehe, dann holt euch den, der ist mega. Und das haben sie dann auch gemacht. Und damit hat ja kein Mensch gerechnet, dass aus diesem Album so ein Wahnsinn wird. Und dann sind da ja auch einfach unfassbare Dinge drauf. Ich meine, das geht mit Hell's Bells los. Unglaubliche Songs drauf und das wirklich eben auch als halbes Debütalbum eben eines neuen Sängers, der einen absolut legendären Sänger ersetzen muss. Ich glaube, das gibt's auch in der Geschichte nicht. Und von daher für mich Back in Black absolut eins der legendärsten Alben aller Zeiten. Da braucht man nicht lange drüber reden, glaube ich.
Den Punkt oder ist hundertprozentig so, dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer dass ich natürlich auch ein AC/DC-Album nehmen musste.
Ja.
Und ich habe mich aber jetzt aber entschieden, die beiden bekanntesten sind natürlich Back in Black und Highway to Hell und das sind auch die Meilensteine. Mein persönliches Lieblingsalbum ist aber von AC/DC und das teile ich, diese Leidenschaft mit Keith Richards von den Rolling Stones, ist Power Age.
Krass.
Das ist ein relativ oder ziemlich unterbewertetes Album von AC/DC, sehr bluesig, sehr auch sehr variabel, also für AC/DC-Verhältnisse mit ruhigeren Songs, aber auch richtig schnellen und noch so in die alte Richtung richtigen Rocksongs, wo sie auch ein, zwei jetzt, als sie mit Axl auf Tour waren, nochmal rausgeholt haben, weil die sehr gut zu Axl gepasst haben. Riff Raff als Song zum Beispiel. Und deswegen muss ich sagen, als mein persönliches Lieblingslied und Meilenstein, da muss ich natürlich irgendwas von AC/DC als
absolut klar
Fan nehmen. Würde ich eben vielleicht jetzt auch in dieser Zeit, wo man ja bisschen mehr Zeit hat, weil man nicht so viele Termine hat. Wer Lust hat, einfach mal reinhören und AC/DC gut findet, aber vielleicht nicht alle Platten kennt. Power Age ist tatsächlich meiner Meinung nach mit eins der besten und das unterbewerteste.
Krass.
Von AC/DC.
Sehr schön. Dann fehlt noch von mir eins. Ich gehe noch auf Bat Out of Hell von Meatloaf. Finde ich auch ein großartiges Album. Das war wirklich auf der Höhe seiner Karriere. Der hat eine Wahnsinnsstimme, der Mann. Und ich finde einfach, da sind sehr, sehr viele auch echte Kracher drauf, von Bat Out of Hell über dann eben auch Paradise by the Dashboard Light, was eine großartige Scheibe ist. Und es sind noch viele weitere drauf, die wirklich alle komplett durchhörbar sind. Ich glaube, auf dem Album ist eins, wo ich sage, boah, das muss ich jetzt nicht jedes Mal mithören. Ansonsten kann ich das immer noch durchlaufen lassen und finde es auch ein großartiges Album. Und auch das ist in den Top 10 der meistverkauften Alben aller Zeiten nach wie vor mit drin. Und das meiner Meinung nach auch durchaus zu Recht.
So, da haben wir die Meilensteine.
Ja, jetzt kommt das Bonusmaterial.
Jetzt kommt das Bonusmaterial. Da muss ich natürlich, oder müssen wir vielleicht kurz ein bisschen ausholen, weil es ist, also mir blutet natürlich, ich hatte vorhin gesagt, ich bin total froh, diese Woche großartig, aber mir blutet echt das Herz wegen diesen Live-Absagen. Ja. Ich habe mal durchgerechnet, ich verpasse Rammstein.
Ja.
Ich verpasse Buddy Count in Oberhausen in der Turbinenhalle. Wollte ich immer
dich so drauf gefreut, ja.
Dann habe ich die Nitro Gods und Judah werde ich auch verpassen. Also vier Konzerte. Das heißt, es ist tatsächlich, also dieses Gefühl, wenn man losgeht, sich mit den Kumpels trifft, drei, vier Bierchen trinkt und dann rausgeht, das kann man natürlich nicht durch eine DVD oder Live-Material ersetzen. Aber wir probieren es trotzdem, ne? Ob man vielleicht was findet. Und ich habe einmal gesagt, natürlich als Hardcore-AC/DC-Fan, AC/DC No Bull, Live-DVD aus Spanien von 1996. Für mich eine der besten Live-DVDs. Wenn man sich so ein Konzertfeeling holen soll, so richtig schöne alte Stierkampf-Arena, ich denke so 15.000 Zuschauer und man muss auch sagen, da waren die Jungs natürlich auch noch 20 Jahre jünger und waren auch noch ein bisschen besser zu Fuß unterwegs und hatten auch richtig Bock. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach die beste Live-DVD oder Live-Auftritt, was man, wie sagt man, auf Band findet von AC/DC, sollte man, wenn man mal rankommt, bei YouTube gibt es einige Clips und so, cool. Sollte man sich mal gönnen.
Und was hast du noch für eine DVD? Weil du bist auf DVDs gegangen und nicht auf Live-CDs.
Ja, ich habe noch tatsächlich, das ist nicht unbedingt ein Live-Ding, aber ich habe eine sehr spannende und wirklich unfassbar krasse Metal-DVD, die heißt Heavy Metal in Bagdad und ist kurz nachdem da Saddam Hussein gestürzt wurde und geht um die Leidenschaft von jungen Menschen, die da unter Lebensgefahr Metal machen, weil das natürlich tatsächlich in diesem religiösen Umbruch und so nicht so gerne gesehen wurde. Übrigens, weil dieses Headbangen viele Moslems als das jüdische Beten, also das, was im Metal gemacht wird, sind der Meinung gewesen und die sind dann wirklich...
Richtig, weil die sich immer auch so verbeugen beim Beten mit der Tora und so.
Genau.
Ja, stimmt.
Und die machen wirklich unter Lebensgefahr Musik und irgendwann reißt einer aus und das ist so das Ende des Films und hört zum ersten Mal Metallica aus der Jukebox und fängt an zu weinen, weil er halt Metallica bisher immer nur nachgespielt von irgendwelchen Leuten gehört hat und für ihn das halt so ein unfassbarer, besonderer Moment ist. Cool. Halt wirklich so eine Gänsehaut-DVD kann ich jedem nur empfehlen, wenn man die nochmal kriegt oder findet irgendwo bei Netflix.
Wie heißt die?
Heavy Metal in Bagdad.
Krass.
Und ist wirklich, und jetzt, wo man mal selber, also ist ja nicht so krass, aber man sieht ja, wie blöd es ist, wenn man das, worauf man sich freut, nicht machen kann. Und da sieht man tatsächlich, was dann Musik oder Metal oder Musik und Kunst im Allgemeinen doch für ein wichtiges Gut auch ist für Menschen, denen das irgendwie verboten oder eingeschränkt. Und die gehen da wirklich die gehen zur Bandprobe und hören, dass im Stadtteil nebendran geschossen wird und gehen, um Musik zu machen, wirklich unter Lebensgefahr zu ihrer Bandprobe.
Krass.
Und das ist wirklich, also nichts für einen amüsanten Abend, aber für einen Horizont erweitern. Also sehr spannend.
Also wenn man das nachvollziehen kann, dann jetzt aus unserer sehr privilegierten Sicht eigentlich. Das muss man wirklich sagen. Ja, coole Idee. Ich bin mehr so auf die Live-CDs gegangen, die ich gerne auch mal im Auto höre, wo man auch wirklich so ein Live-Gefühl hat und auch gute Laune beikriegt, weil das ist so ein bisschen das, was ich mit Live und Konzerten und Festivals verbinde. Einfach diese gute Laune dabei, man freut sich, man geht mit, man mit dem Kumpels, wie du schon sagst, 3-4 Bierchen. Deshalb habe ich 2 Live-CDs, die ich wirklich gut finde. Eine davon ist meiner Meinung nach wirklich auch eine der Top 3 besten, die es überhaupt gibt. Und zwar ist das der Boss Bruce Springsteen Live 75 bis 85. Es ist halt so mit 4 CDs, ist so ein 4-CD-Compilation. Ja, bitte, Jan, du meldest dich
ganz klar. Ich wollte nur gerade fragen, das Spannende ist ja, ist die Live-CD, das ist mein Problem, was ich mit Live-CDs habe, ist sie deshalb gut, weil sie die Stimmung einfängt? Dann ist häufig der Sound, finde ich, nicht so gut. Oder sie fängt den Sound gut ein, dann kommt die Stimmung nicht so rüber. Wie ist es bei der?
Also, ich finde halt die Stimmung bei Springsteen-Konzerten, bist du schon mal da gewesen?
Ja.
Ich auch mehrfach, ist sowieso eigentlich immer gut.
Mega.
Und er hat in dem Fall aber auch wirklich einen guten Sound. Deshalb, es ist beides. Und deshalb finde ich es auch gut. Es sind alle großen Kracher drauf. Es ist Badlands drauf. Es ist Hungry Heart Because the Night, Born in the USA. Sie sind alle da, Dancing in the Dark, Born to Run. Und in einer guten, wirklich in einer guten Tonqualität. Aber eben auch wirklich, da kommt auch echt diese Euphorie rüber, die die Leute haben, wenn sie beim Boss sind. Weil er lässt ja auch viel mitsingen und macht spontane Musikwünsche
mega,
und so.
Mega, unfassbarer Typ. Ich kenne natürlich Bruce Springsteen, aber der hat mich nie so gecatcht. Aber wir haben meinem Stiefvater vor 5, 6 Jahren, als er hier in Hannover war.
Da war ich auch auf dem Konzert.
Genau, und da haben wir ihm das geschenkt und er war auch hellauf begeistert. Das Lustige war, muss jetzt, dass ich mich hier nicht um Kopf und Kragen rede, aber...
Hast du schon.
Mein Stiefvater hatte tatsächlich ein paar Bier zu viel getrunken, weil wir mit seinen Söhnen ihn eingeladen hatten und er wollte zum Ende unbedingt dann noch so einen Klassiker hören. Und das ist ja für Bruce Springsteen-Fans total geil, dass er halt auch andere Songs spielt.
Ja.
Wenn man aber, sag ich mal, nicht so der Die-Hard-Fan ist, will man natürlich zum Abschluss noch so einen großen Ausschmal.
Born genau. In the USA.
Und irgendwann hat er sich dann nach 5, 6 Bieren irgendwie mit den Nachbarn schon angelegt, weil er meinte, jetzt muss ja doch mal noch ein richtiger Knaller kommen. Und wir schon so, jetzt hier, mach mal ein bisschen, reicht jetzt, ne?
Ja.
Aber insofern, aber ich war auch phänomenal, was du sagst, die 3,5 Stunden und irgendwie improvisiert und... Und
der
was
Typ
mir gar nicht so
Hammer.
Bewusst war, was er auch für Songs für andere alle geschrieben hat. Ne? Also die hat er dann ja auch nochmal selber gespielt und häufig ist ja so, andere singen die und dann hörst du denen, der es geschrieben hat, und denkst du, voll kacke und denkst du, Alter, nee, das funktioniert ja voll geil bei dem. Also ich war tatsächlich, wie sagt man, ohne Hintergrundwissen reingegangen und war positivst überrascht. Also
der hat vor allen Dingen einfach auch, finde ich, so eine grandiose Selbsteinschätzung, der Typ. Wenn er sagt, ja, irgendwie weiß ich nicht, ich finde den Zugang nicht dazu, gebe ich das mal weg.
Mhm.
So war es bei Because the Night zum Beispiel. Ne? Den Song hat er gemacht und hat gesagt, ich finde keinen Text dazu. Die Mucke ist gut, aber ich finde keinen Text. Hat er sich mit Patti Smith, Freundin von ihm, gesagt, hier Patti, kannst du damit was anfangen? Die hat den Text dazu geschrieben, hat damit einen riesen Durchbruch gemacht mit Because the Night und dann hat er das Ganze halt wieder gecovert, in Anführungsstrichen, und ist ja auch ein absoluter Live-Kracher bei ihm mittlerweile.
Genau, hat er auch gespielt.
Und das gleiche bei Blinded by the Light. Blinded by the Light von Bruce Springsteen, am Anfang voll kacke, absolut daneben gegangen und klingt auch nicht geil, sagt er auch selber. Er sagt, das war nicht mein Song. Und dann Manfred Mann's Earth Band gekommen und hat den gecovert und ist damit riesig berühmt geworden. Und er sagt auch, die Coverversion ist viel besser als meine. Und dann hat er die wieder verarbeitet. Da kommen wir nachher nochmal zu übrigens. Also Bruce Springsteen sind wir uns einig, kann man live immer gut hören. Und was ich auch wirklich geil finde, und da geht es gar nicht um den Sound, sondern wirklich eigentlich hauptsächlich um das Drumherum, das ist Johnny Cash live at Folsom Prison. Und das ist so geil, weil es wirklich komplett ja aufgenommen wurde und du hörst halt alle Nebenansagen. Zwischendurch kommt irgendeine Ansage, dass irgendein Zellenblock geschlossen wird oder irgendwie dann löst sich eine Schraube bei dem Mikrofon und er sagt hier ist something to screw. So, was ja gleichzeitig heißt, gibt's hier was zu schrauben oder gibt's hier was zu ficken?
Ja.
Und die Leute lachen sich natürlich tot und er muss selber voll lachen mitten im Song und so. Das ist so unterhaltsam, einfach weil du wirklich jedes Mal auch hören kannst, geht hier gerade was schief. Und wie gesagt, er lacht in den Songs teilweise, aber er singt sie auch geil, dann macht er auch Wünsche und singt halt auf seine eigene Art und Weise. Über Johnny Cash kann man ja nochmal einzeln sprechen. Aber dieses Album an sich ist einfach so lustig und die Idee dahinter damals war ja revolutionär, zu sagen, ich gehe in ein Gefängnis, er war ja selber auch schon mal drin, in diesem Gefängnis muss er selber einsitzen und geht dahin und sagt, ich spiele jetzt mal für Gefängnisinsassen ein Live-Album und das nehmen wir auf. Das war halt schon mal richtig krass. Wusstest du, warum er da drin war?
Warum er im Gefängnis war oder warum er,
ja,
ich glaube, er wollte Musik machen da oder was?
Nein, warum? Er musste selber in den Knast auch.
Achso, nee, keine Ahnung.
Johnny Cash ist, wie gesagt, es tut mir leid, ich muss sowas immer erzählen. Johnny Cash ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der jemals in den USA verurteilt wurde für das Legen eines Waldbrandes. Es wurde noch nie in der Geschichte der USA irgendjemand wirklich dafür vor Gericht gezogen, weil du das nie nachweisen konntest. Johnny Cash ist der Einzige, weil er in seinem Wohnmobil, was er hatte, sich hingelegen hat zu kiffen und nicht aufgepasst hat. Das ganze Ding ist abgefackelt und hat einen Waldbrand ausgelöst und er wurde dafür zur Verantwortung gezogen und musste in den Knast und war darüber so sauer, dass er gegen die Knasttür getreten hat, sich dabei den großen Zeh gebrochen hat.
Stark.
Johnny Cash. Aber da ist die Idee entstanden zu sagen, später, wenn ich mal hier wieder raus bin, es ging dann schnell, komme ich nochmal wieder und mach Mucke.
So, jetzt brauchen wir noch Alternativen. Wir hatten schon mal gesprochen, was können wir, kann man jetzt in der musikfreien oder konzertfreien Zeit, oder ist ja nicht nur Konzerte, clubfreien Zeit, ja. Es wird ja länger, leider nicht die Möglichkeit geben, mit vielen Leuten zu guter Musik gemeinsam mit dem Hintern zu wackeln.
Genau.
Unegal.
Also es gibt Ideen, die geprüft werden jetzt in verschiedenen Ländern auch, also das muss man ja auch dazu sagen, in der Corona-Phase ist ja nirgends alles einheitlich in der EU, sondern es ist jedes Land, bei uns auch jedes Bundesland macht seine eigenen Regeln, also heute in Niedersachsen zum Beispiel klar geworden, ab Montag ist Maskenpflicht in den Öffis und auch beim Einkaufen und in Schweden gab es jetzt ein Projekt, und zwar in Malmö. Da gibt es einen Club, der heißt Plan B oder Plan B, wie auch immer. Da gehen normalerweise 500 Leute rein und die haben jetzt ein Social Distancing-Konzert gemacht. Insgesamt 50 Leute, 40 Gäste, dann Band und ein paar Mitarbeiter. Und dann wurden die Tische so aufgestellt, dass du einen Sicherheitsabstand hattest. Du durftest immer nur einzeln an dem Tisch stehen. Und die Band hat einen Abstand gehabt auf der Bühne und die Leute haben halt die Getränke auf den Tisch gestellt von der anderen Seite, sodass sie niemand wirklich in die Nähe des anderen kam. Und dann wurde Live-Musik gespielt. So, jetzt ist das halt schwer zu bewerten, wenn du alleine an so einem Tisch stehst, deine Kumpels stehen 4 Meter weg, prostest du denen dann auch zu und gehst du gleich ab? Oder ist das jetzt dir auch dann irgendwann scheißegal, Hauptsache du hörst mal wieder Live-Musik und wenn du dann ein bisschen lauter schreien musst mit deinen Kumpels, Prost sagen? Das ist also ein Experiment, was gemacht wurde. Bei uns wäre das aktuell noch verboten. Aber durch die Lockerungen, die jetzt kommen, könnte das auch bei uns ein Modell werden, was man ausprobieren kann.
Also man muss ja immer sagen, man hat jetzt ja nicht die Alternative zwischen volles Stadion.
Nee.
Deswegen, ich dachte gerade so voll scheiße, aber auf der anderen Seite vielleicht auch besser
als nichts.
Genau,
ja,
so.
Genau.
Deswegen, ich stelle es mir tatsächlich sehr merkwürdig vor.
Ich auch.
Und aber vielleicht ist es ja tatsächlich, also es ist definitiv ein anderes Musikerleben und ich sage mal so, die Band muss wahrscheinlich deutlich besser sein. Wenn ich mich an meiner Jugendzeit erinnere, wo wir im Moshpit noch waren, da habe ich so manche Note nicht so genau gehört. Wenn ich da aber in 2 Meter Abstand stehe und mein Bier gemütlich schlürfe, da höre ich wahrscheinlich ein bisschen genauer hin. Also da muss die Band schon on point sein. Ne?
Ich denke auch, also es ist am Ende, man muss ja auch an mehrere Leute denken. Man muss an den Club denken, man muss an die Bands denken, die sonst gar keine Einnahmen haben. Man denkt an uns, die wir sonst gar nichts live hören. Und ich denke wirklich, dass es dann an den Punkt kommt, wo man sagt, besser das als gar nichts. Und zwar für alle Seiten könnte das am Ende ein Win-Win sein, glaube ich.
Bin gespannt. Also was ich heute noch gelesen habe, es ist mir tatsächlich, das ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Ich höre gerne ab und an so deutschen Assi-Hip-Hop.
Oha.
Und ich habe so einen Gangster-Rapper, aber der das ein bisschen mit Humor macht. Ich hoffe zumindest, dass er das humorvoll meint, SSIO. Und der macht jetzt, das machen jetzt wohl mehrere, das macht auch Sido, so ein, wie Autokino-Konzert. Also auf einem Platz, wie genau es funktioniert, aber es wird halt das Konzept von Autokinos sein. Die Leute sitzen in ihren Autos.
Ja.
Und vorne, er hat so ein Musikvideo, wo er so Bizeps zeigend aus dem Smart oben rausguckt. So stelle ich mir das auf dem Konzert dann auch vor. Aber dass es halt die Möglichkeit gibt, dann tatsächlich relativ viele Leute, die in ihren Autos bleiben, wahrscheinlich dann maximal zu zweit. Ich weiß halt nicht, also das wäre tatsächlich lustig, wie sieht die Bühnenshow aus? Fahren die dann mit den Autos vielleicht auch mal zur einen Bühnenseite und zur anderen?
Das wäre mega.
Also
so Cars-mäßig.
Genau, also ich weiß es nicht. Vielleicht, aber das ist zumindest eine Alternative, die offenbar jetzt wirklich auch schon gemacht wird, weil Autokino geht ja auch.
Ja.
Voll geil.
Was geil ist,
doch.
Ja. Also auch
besser
hier
als nichts.
Und auch,
ne,
absolut ein Erlebnis, Mann.
Kann man doch mal von erzählen.
Ja,
ne?
Also ich denke auch, weil es bleiben ja jetzt auch unfassbar viele Plätze frei, dadurch, dass alles abgesagt wird. Also zum Beispiel der Schützenplatz in jeder Stadt, wo das Schützenfest normalerweise stattfinden würde. Jetzt also auch zum Beispiel in Hannover oder die Wiesen in München. Das kannst du ja vielleicht so nutzen, dass du ein riesen Autokino-Konzert machst mit einer Wahnsinnsbühne, wo die Sänger auch im Auto sitzen oder stehen oder so. Alter, wäre doch mega.
Also
ich find's richtig
lustig.
Fett.
Ich weiß halt nicht, bei Hip-Hop hat man man ja noch irgendwie die Turntables und zwei Mikros. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das logistisch so funktionieren soll, wenn du dann irgendwie zwei Gitarren, Bass, man, ein Schlagzeug, in welchem Auto spielt der? Im SUV?
Hinten auf der Rampe von so einem Pickup-Truck. Wie cool das wäre, Mann. Und dann fährt dieses Schlagzeug durch die Gegend, dann hat der so einen eigenen Roadie, der den fährt. Und dann hast du ein Bassauto. Das wäre der Hammer, ey. Leute, das müssen wir echt machen. Das fände ich richtig großartig. Jan, ich finde, das müssen wir organisieren, dass das ins stattfindet. Leben rufen.
Ja! Ich spiele nur so schlecht Gitarre, bei mir macht es keinen Sinn.
Du rufst Guns N' Roses an, ich frage bei den Rolling Stones, ob die vorbeikommen und dann glaube ich, die sind alle begeistert.
Ja, also als Idee, ich bin mal gespannt, ob das jetzt, es ist ja auch, wie du sagst, es ist ja alles jetzt auch so in der Entwicklung. Es kommen neue Ideen auf, es wird wahrscheinlich auch noch ganz andere Ideen geben. Und manche setzen sich durch und manche nicht. Wir werden es wahrscheinlich in 4 Wochen werden wir mehr wissen.
Aber das sind die beiden Alternativen, die wir gefunden haben. Jetzt brauchen wir noch, apropos gefunden, einen Folgennamen. Anhand dessen, was wir am Anfang gemacht haben, würde ich sagen, auf Wiedersehen. Oder schön war's.
Ciao.
Ja, sowas. Jubiläumsfolge 10, vielen Dank und tschüss.
Ja, ich würde sagen, furchtbare Meilensteine.
Okay.
Passt ja auch zur Jubiläumsfolge 10.
Ich finde, du kannst dazu schreiben, in Klammern auf Wiedersehen. Das finde ich schon gut, wenn das mit drin wäre. Wir versuchen uns weiter noch ein bisschen zu retten, indem wir jetzt noch unsere Musiktipps machen, was wir immer am Ende machen, auch für unsere Touch Too Much Playlist auf Spotify. Da haben wir alle unsere Songs, die wir hier empfohlen haben, aufgelistet. Da könnt ihr euch die Playlist anhören. Und ich würde mal loslegen, hab vorhin schon was erzählt zu Blinded by the Light von Bruce Springsteen. Und wenn er richtig gut drauf ist, dann spielt er das in einer ganz besonderen Polka-Version. Und die ist der absolute Oberhammer. Erkennt man erstmal den Song gar nicht. We were blinded. Der Hammer, oder?
Richtig geil.
Voll geil. Und das ist halt auch so ein Ding, da rasten die Leute halt komplett aus. Wenn er das in der Polka-Version spielt, voll geile Nummer. Blinded by the Light, auch in diesem Sinne nochmal live und gute Laune. Blinded by the Light, Polka-Version von Bruce Springsteen, mein Tipp heute.
Ja, und ich bleib so meinem breitbeinigen Männerrock treu. Monster Truck Old Train. Ja, sehr zu empfehlen. Album Furiosity, ein sehr guter Brenner. Kann man mal gut reinhören, wenn man die Musikrichtung gerne mag.
Den breitbeinigen Rock bei Jan.
Oder den aufgedonnerten Rock.
Ja, so haben wir das, auch. Ja, das ist auch jetzt ein Wort, was um die Welt gehen wird. Gut, Jan, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Die 10 Folgen waren sehr lustig. Und mal gucken, ob es noch eine 11. gibt oder ob wir vorher schon zerrissen werden. Falls ihr uns zerreißen wollt, findet ihr uns natürlich auch bei Instagram und Facebook. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir es noch bis Folge 11 schaffen und wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin, bleibt gesund.
Gleichfalls.